Der hat jetzt richtig gebissen. Der hat ein Schneidewerkzeug gefunden. Und dann beißt er da richtig. Der kann jetzt wieder oben gehen. Komm, geh den Tag weiter arbeiten. Hopp. Irgendwo tut es eine gewisse Ruhe. Tut das Ausstrahlen trotzdem emsigen Treiben.
Sie führen Krieg, sie halten Sklaven, sie bauen Strassen und dann tun sie zum Beispiel Landwirtschaft betreiben, also sowohl Tierzucht als auch Pflanzenanbau.
Die Ameisen gehen rein, fressen den vergifteten Köder und weil die Giftwirkung so langsam ist, können sie es noch heimtragen. Die vergiftet dann eigentlich das Volk so.
Input. Stell dir einmal vor, man würde alle Menschen vor der Welt auf einen Haufen tun und alle Ameisen vor der Welt auf einen Haufen. Die beiden Haufen wären gleich gross. Mit anderen Worten, die Biomasse der Ameisen entspricht denen der Menschen. Wobei eine Ameise nur ein paar Millimeter lang und maximal ein paar Milligramm schwer ist. Ameisen gibt es schon viel, viel länger auf dem Planet Erde als uns. Ameisen haben schon vor über 80 Millionen Jahren zusammen mit den Dinosauriern gelebt. Über 12'000 verschiedene Arten von Ameisen bevölkern die Erde. Der Grossteil lebt in den Tropen und Subtropen. In der Schweiz gibt es 136 verschiedene Arten. Eine ist die rote Waldameise. Sie steht unter Schutz, weil sie relativ selten ist. Es gibt aber Wälder, wo es nur so wimmelt von diesen Ameisen. Zum Beispiel auf dem Hochplateau im Zürcherischen Buch am Irchel, rund 600 Meter über Meer. Der Förster Hans Berüter hat über 100 Häufen von Waldameisen in seinem Revier. Es ist Nachmittag um 4 Uhr und der Revierförster Berüter nimmt mich mit zu den Ameisen, führt mich im Marschschritt notabene in seinen Wald.
Also wir starten jetzt hier unsere Ameisen-Expedition. Wo sind wir da?
Wir sind eigentlich hier jetzt bewusst an den ersten Ort hergegangen, wo ich vor 25 Jahren oben angefangen habe. Den ersten grossen Ameisenhaufen angetroffen haben.
Es sieht noch ein bisschen aus wie so ein Erdhaufen, würde ich mal sagen, von Ameisen. Keine Spuren, wenn man jetzt so genau her schaut.
Das, was wir hier eigentlich sehen, das ist das Überbleibsel von dem ersten Haufen. Der hat zu seinen grössten Zeiten eine Höhe von etwa 1,5 Meter und ist nachher einfach ganz langsam zerfallen, als die Ameisen verloren haben, weil die Lichtverhältnisse haben ihnen nicht mehr passt. Es ist ihnen dann zu dunkel geworden da. Und sie haben dann nachher da in der näheren Umgebung haben sie von dem her natürlich bessere Orte gefunden, wo ihnen etwas besser gefallen hat. Wird ich jetzt hier an diesem schattigen Plätzchen.
Es ist eine Art die Wiege von dieser Ameisenpopulation. Da sind gesagt, die Ameisen sind weg, weil es ihnen nicht mehr gepasst hat. Was sind denn ideale Bedingungen für eine Ameise, für dort einen Haufen zu errichten?
Die Grundvoraussetzung, das sind sicher Fichtennadeln. Weil wenn man die Bolten nachher anschaut, wenn man dann später an die grossen, intakten Lebungen hergehen, die bestehen zu einem grossen Teil aus Fichtennadeln, wo die Ameisen hier in der Umgebung zusammensuchen. Dann natürlich auch ein bisschen Nahrung, die man vorhanden sind. Also sie leben ja zum Teil vom Saft der Blattläuse. Da hat es zum Teil auf den Fichten oben Blattläuse, aber auch auf anderen Baumarten oben, die von dem her dann von den Ameisen zusammengesucht werden. Dann ein weiterer Punkt, sie brauchen Wärme. Vor allem im Frühling nachher wieder, nach dem langen Winter, wo sie da wieder die Wärme auftanken. Und darum ist es wichtig, dass es irgend von einer Seite her auch eine gewisse Sonnenbestrahlung gibt.
Eigentlich könnten Sie ja denen helfen, wenn die unbedingt ein bisschen Licht brauchen und der Wald immer dichter wird. Achten Sie auf solche Sachen? Also, dass man dann halt einmal vielleicht eine Fichte schlägt, die plötzlich das Licht wegnimmt?
Das machen wir ganz sicher. Also vor allem jetzt in den jüngeren Fichtenbeständen. Dass wenn man irgendwo sieht, dass es einen Haufen hat, der ein bisschen schön liegt und es langsam dunkel wird, dann schauen wir, dass wir ihnen irgendwo helfen können. Wir legen ihnen also da nicht noch Steinwege hinlegen, sondern wir leben wirklich eigentlich mit den Ameisen zusammen.
Ein Ärgernis sind die Ameisen hier nicht für den Förster von dem Revier?
Nein, im Gegenteil. Also das ist natürlich für uns ist das eine willkommene Unterstützung, weil mit den Insekten, die hier vertilgen, tun, auch Blattläuse, die hier zusammenkommen, sind sie natürlich doch auch einen gewissen Teil ein Polizei hier im Wald draussen bei den Kleinlebewesen.
Also es ist eigentlich ein friedliches Zusammenleben. Also die kommen ihnen nie in die Quere.
Nein, im Gegenteil. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir könnten von denen in der heutigen Zeit noch relativ viel wieder lernen. Und so ein das soziale Gefüge, das man in so einem Staat haben muss, wo relativ viele Lebewesen auf kleinem Raum da zusammenleben und sich auch organisieren. Das ist etwas, wo ich meinte, die Menschheit in der heutigen Zeit doch am einen oder anderen Ort ein bisschen etwas lernen davon. Der nächste Haufen, der ist ca. 50 Meter von hier weg.
Dann gehen wir doch mal darüber, wo sie sagen. Gehen wir doch mal schauen, wie das funktioniert. Aha, ein Riesenteil, Radius 2 Meter fast. Die Höhe etwa 1,20 Meter.
Ja, das ist es schon so. Und jetzt haben wir gerade Schwein. Wir sehen hier zu oberst oben, sehen wir gerade, wie eine schwette Ameise dran ist, eine kleine Raupe in den Ameisenhaufen reinzuziehen. Sie sind dann am Loch suchen, wo sie die dann alle reinnehmen können. Da sind zwei am Ziehen. Hinten und vorne, zwischen denen kommt wieder Unterstützung. Und gemeinsam sind sie jetzt hier am Transportieren von dieser toten Raupe.
Jemand ist vorne und jemand ist hinten. Das Zweite, oder? Im
ja, das Zweite sind es, aber zwischen denen helfen damit noch wieder andere.
Es ist ja wahnsinnig, oder, was da geht. Also das wimmelt.
Ja, das sind Hunderttausende von Ameisen, die hier am Arbeiten sind. Hier unten sehen wir schon das nächste Opfer, das sie heimbringen. Das ist ein Falter, wo sie am Transportieren sind. Also sie haben da reiche Beute gemacht im Moment. Und ich nehme an, sie werden auch ein bisschen Hunger haben über den Regen, den sie da gestern verwischt haben. Wir hatten nämlich ein riesiges Gewitter hier oben. Und dann sind natürlich die Häufen nachher kahl, da sieht man nichts. Zum Teil sind auch Löcher, die sie noch ein bisschen verschliessen tun, dass ihnen das Wasser nicht drin reinlaufen tun. Und sobald dann aber die Sonnenstrahlen wieder führen kommen, dann lebt es und dann kommen sie da an die Luft raus.
Jetzt merke ich es da, genau, jetzt merke ich es da schon die Beine aufkrabbeln. Und was wollen die von uns?
Ja, die wollen sich eigentlich nur ein bisschen bemerkbar machen und sagen, da habt ihr in dem her nichts zu suchen. Geht doch ein bisschen weiter. Ja, ich denke, das ist auch ihr Recht. Also, sie kommen da wirklich zu Haufen rauf.
Das Bein voll Ameisen, Hilfe! Also wir sind da ein paar Schritte weg. Jetzt sind wir etwa, würde sagen, etwa 7 Meter sind wir da in Sicherheit.
Nein, nein. Also wir stehen jetzt eigentlich da, wo wir jetzt sind. Sind wir auf dem nächsten Verkehrsknotenpunkt. Wir stehen da eigentlich mitten auf einer so ein Ameisenstrasse. Irgendwo hat es hier in der Nähe etwas, das es relativ stark anzieht, weil es ist eine Strasse. Wir können vielleicht einmal ein bisschen anlaufen und mal schauen, wo sie hier herführt und wie weit das sie geht, wo ein regen Verkehr ist.
Sie stehen mitten in der Strasse.
Ja, sie stehen mitten in der Strasse. Ich denke, sie werden irgendwo da hinten auf eine Fichte lossteuern und dann allenfalls dem Stamm noch raufgehen. Ja, da hat es einen Abzweiger, wo die Fichte hergeht. Da finden wir sie jetzt. Wie der anderen etwa 80-jährigen Fichte. Sie gehen auf den verschiedensten Wegen. Gehen sie da die Fichten auf, die einen auf dem direkten Weg. Diese machen ein bisschen Umweg. Und ich gehe jetzt einmal davon aus, dass da oben irgendwie noch Blattläuse oder andere Sachen hat, die ihnen jetzt hier im Moment aus den Nektar holen und die ihnen ein bisschen als Nahrung dienen tut.
Der Speiszettel von Waldameisen ist eindrücklich. Die Million Ameisen von einem einzigen Hügel vertilgt oder verfüttert im Schnitt pro Jahr 200 Liter Honigtau von den Blattläusen und etwa 10 Millionen Insekten, also fast 30 Kilo Insekten. 90% von allen toten Insekten in der Umgebung schleppen sie zum Hügel. Gerade jetzt ist eine mit einer grossen Last unterwegs, sagt der Förster, der sich aber zum Waldboden bückt.
Das ist der Hinterteil, auch wieder von einem Käfer. Und zwar ist der doppelt so gross eigentlich wie die Ameisen selber. Und da ist sie jetzt stecken geblieben. Zwischen zwei so Zweiglinien hat sich müssen um zweimal rundherum drehen, bevor es nachher weitergegangen ist. Und jetzt hier über Stock und Stein sucht sie sich einen Weg wieder hinter sie, wieder für sie. Also von dem her ist das wirklich...
Die hat einen Mammutreis vor sich, ja. Oder? Sie haben gesagt, etwa 20 Meter ist der Hügel. Das geht ja ewig. Schlaft die dazwischen?
Nein, nein. Ich denke, die in der nützlichen Frist ist die sicher. Dahinter kommt nämlich schon die nächste. Die hat hier irgendwie auch wieder einen Flügel von einem Insekt, den sie zurückbringt. Also wenn man da wirklich am Boden runtergeht, das ist ein enorm fleissiges Volk, das da unterwegs ist.
Gehen wir noch mal zurück zum Haufen kurz.
Ja.
Über die 20 Meter, für uns ein paar Schritte.
Man sieht da wirklich überall, da wird Ware in den Haufen hier transportiert. Und ich denke, das braucht es auch, um auch die Brut, die jetzt hier drin ist, dann nachher aufzuziehen. Dort oben ist der nächste, die nächste grosse Raupe, eine grüne. Die andere, die wir vorher gesehen haben, ist schon verschwunden, von der sieht man nichts mehr.
Machen Sie das nicht, dass Sie so ein bisschen zuschauen, was da läuft?
Wenn wir jetzt am Arbeiten in der Nähe von so einem Haufen sind, dann nimmt man also schon mal 5 Minuten der Zeit und schaut diesen Tieren zu. Weil der Wald, der besteht ja nicht nur aus Bäumen. Und ich glaube, das ist ein bisschen unsere Aufgabe, dass wir schauen können, dass auch da in der heutigen Zeit alle zusammen irgendwo noch ihren Platz finden. Neben den Wanderer und Jogger und Biker.
Und was macht das mit Ihnen, also wenn Sie jetzt mal so 2-3 Minuten so den Hügel anschauen?
Irgendwo tut es eine gewisse Ruhe. Tut das ausstrahlen, trotz dem emsigen Treiben. Aber es zeigt doch auch, dass es in der heutigen Zeit auch Sachen gibt, wo trotz der ganzen Schnelllebigkeit, die wir haben, wo es einfach Zeit braucht. Wir haben die Ameisen gesehen, 20 Meter von dem Haufen weg. Die haben quasi ihre Aufgabe, jetzt irgendetwas da zurückzubringen in den Haufen, in den Stadien, sodass das ganze Volk nachher weiterleben kann.
Ist das da der Prachtshügel?
Nein, den habe ich Ihnen noch nicht gezeigt. Den habe ich aufgespart. Der kommt schon noch.
Seit der Revierförster steigt ins Auto und fährt mit zu einem anderen Stück Wald. Wir steigen aus, laufen ein paar Meter in den Wald zum Prachtshügel, wo wir eine böse Überraschung erleben.
Das sieht jetzt da sehr unförmig aus eigentlich. Ja. Was ist da passiert?
Also wir stehen da eigentlich vor einem der grössten paar Häufen, die wir haben. Und der ist vor einer Woche ist der noch völlig intakt gewesen. Etwa 1,5 Meter gross und fast 3 Meter Durchmesser hatte er gehabt. Und jetzt ist ein Drittel von dem Haufen irgendwie obeinander abgescharrt. Es ist schwierig zu sagen, ob da irgendein Tier drin herumgescharrt hat oder ob allenfalls Menschen sich da ein bisschen zu arbeiten gemacht haben. Wobei ich ehrlich muss sagen, also in den letzten Jahren das wirklich kein Problem war. Also die Leute haben die Häufen in Ruhe gelassen. Also das ist jetzt einer von den ersten seit langem, den ich sehe, der wieder einmal so jetzt in Mitleidenschaft gezogen worden ist.
Er ist übel zugerichtet. Sieht dramatisch aus.
Also ich würde sagen, wenn es bei uns die Wohnung würde betreffen, das ist an einem Totalschaden.
Etwa 20 Meter weiter hinten ist schon der nächste Prachtshügel, ein intakter. Über 1,5 Meter hoch, 4 Meter breit und schon über 10 Jahre alt ist der Hügel. Ein imposantes Viech. Was man nicht sieht, so ein Ameisenhügel geht unterirdisch noch weiter, über gleich gross wie überirdisch. Es wimmelt und so von Ameisen auf und neben dem Hügel. Der Förster streckt seine Hand aus und bald schon krabbeln die Schuppeln Ameisen drauf herum.
Ja, jetzt haben wir wieder Kollegen bei uns und Kolleginnen.
Ihre Hand ist voll Ameisen.
Von diesen lieben Dingern. Man hat das Gefühl, sie sind nicht alle zusammen findlich. Also, die einen sind oben, die sind zwackend und tun.
Die zwackend davon.
Ja, also da, die vor allem da vorne durch, wo sich so richtig festkrallen. Ah, der hat jetzt zwackend. Der hat richtig gebissen. Der hat mit den Zangen jetzt da, man sieht es. Der hat ein Schneidewerkzeug vorne. Und dann beißt er da richtiges Zeug rein. Der kann jetzt wieder runtergehen. Aber gang den Tag weiterarbeiten. Du auch. Hopp.
Waldameisen haben 2 Waffen. Sie haben 8 Zähne zum Beissen, mit denen verletzen sie ihre Opfer. Und dann haben sie im Hinterteil auch noch eine Drüse, wo Ameisensäure rauskommt. Die Spritzen sind Bisswunden und die Opfer sterben dann dran. Gerade jetzt sehen wir auf einem Hügel einen lebenden Käfer, der von ein paar Ameisen drangsaliert wird.
Der lebt noch, irgendein Rüsselkäfer, der sicher etwa so gross ist wie 20, 30 so Ameisen. Die machen sich wirklich gerade fast zu Dutzenden, machen sich die da dran zu arbeiten.
Und er bewegt sich.
Er bewegt sich noch. Also der lebt noch und wird jetzt da von diesen Ameisen, ich weiss nicht, wie man dem sagen kann. Also, wir würden fast ein bisschen vom Mord reden, wenn man das so anschauen tut. Und der hat da eigentlich ziemlich einen qualvollen Tod. Das ist Natur, das gehört dazu.
Da hat man plötzlich das Gefühl, man hört die Ameisen.
Ja, es ist so wie ein Rasseln, ganz feins. Das sind natürlich einfach die Abertausende von Beinen, die da irgendwo unterwegs sind. Ich höre es auch.
Jetzt tun wir mein Mikrofon so. Ganz nahe her. Vielleicht hört man es nämlich.
Das Rascheln der Ameisen tönt wie das Rauschen von einem ganz feinen Regen. Und wenn wir gerade bei Wind und Wetter sind, der Förster ist überzeugt, dass die munzigen Viecher auch für Wetterprognosen taugen.
Zum Beispiel jetzt der letzte Herbst war es so, dass die Ameisenhäufen wahnsinnig in Hügel aufgebaut haben. Die haben also da richtig vorgeschafft. Und wenn man so ein bisschen zum Teil in alten Bücher gelesen hat, ist man manchmal darauf gestossen, dass das auch ein Zeichen sein könnte, dass es einen strengen Winter gibt mit vielen Niederschlägen. Wenn wir jetzt den letzten Winter angeschaut haben, haben wir kalt gehabt. Wir haben viele Niederschläge gehabt. Also von dem her sind sie irgendwo durch ein bisschen Wetterpropheten.
Der strenge Winter hat den Waldameisen dort oben auf dem Irchel neue Revier beschert. Zweimal einen halben Meter Schnee im Winter hat die Rottanne umgeknickt. Plötzlich gibt es eine Lichtung im Wald. Viel Licht zum neuen Hügel bauen.
Optimale Bedingungen, eine freie Fläche. Und man sieht, wenn wir jetzt das ein bisschen weiter hinten gehen, ist hier hinten jetzt eigentlich schon der erste Haufen.
Also es ist ein Junghügel sozusagen.
Kann man so sagen, ja. Also da sind wir jetzt eigentlich wirklich im Anfangsstadium von so einem Haufen. Der ist vielleicht 40-50 cm im Durchmesser und vielleicht 20 cm hoch. Es hat ein paar wenige Ameisen rum da. Also ich bin gespannt, ob da jetzt dann das nächste Jahr nachher wirklich irgendwo daraus etwas wachsen tut. Also lass mich überraschen.
Überraschen tun uns die Ameisen immer wieder. Zum Beispiel bekämpfen sie Pandemien effizienter als wir. Und sie stecken nie je im Stau, obwohl sie so viel sind. Wir fragen, was man von diesen kleinen Insekten lernen könnte. Gerade nach dem Giovanotti mit Piove.
Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata. E adesso guardati, sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembravano morte, ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta. E piove, Madonna come piove, prima che il sole ritorni a farci festa. Senti, senti come piove, senti le gocce battere sulla tua testa. E piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Tu che credevi che oramai le tue piantine si erano seccate e non sarebbero cresciute più. Hai aspettato un po', ma senti come piove sulla tua testa, senti come viene giù. Non eri tu che ormai ti eri rassegnata e che dicevi che non ti saresti più innamorata. La terra a volte va innaffiata con il pianto, ma poi vedrai la pioggia tornerà. Oh piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
Input. Liegst ihr Bade, geniessest deinen freien Nachmittag, Sonne, nimmst die spannende Buch zur Hand und freust dich auf die nächste Seite und plötzlich merkst, Jemand stört deine Ruhe. Ameisen spazieren plötzlich über das Tüchli. Du blockierst eine Strasse von ihnen. In dem Moment ärgern sie einem nur nervens. Unvorstellbar, dass die kleinen Viecher uns Menschen so ähnlich sind.
Sie führen Krieg, sie halten Sklaven, sie bauen Strassen. Und dann tun sie zum Beispiel Landwirtschaft betreiben, also sowohl Tierzucht als auch Pflanzenanbau.
Ihr hört das Input über Ameisen. Wenn sie an mir Badi ärgern, fragt man sich schon etwa die, für was es die munzigen Viecher überhaupt braucht. Der Biologe Rainer Neumeier, er weiss es.
Beispielsweise tun sie, also die in der Erde leben, die können in gewissen Gebieten gerade so wichtig sein wie die Regenwürmer, um die Erde durchlüften. Dann aber auch innerhalb der Insekten sind sie so etwas wie die Menschen. Also sie dominieren, sie sind Räuber von allen möglichen anderen Insekten. Und das sieht vieles anders aus ohne Ameisen. Aber irgendwie wäre es dann auch ein belebter Planet. Aber also der Einfluss ist sicher gross.
136 Ameisenarten gibt es in der Schweiz. Ameisen hat es überall. Sie begegnen einem auf dem Trottoir, auf Pausenplätzen, in Blumentöpfen, auf dem Balkon, in jedem Garten und auch im Wald. Etwa 4 Arten dominieren die Schweiz. Umgangssprachlich sagt man Ufer-, Weg- und Gartenameisen. Viel sieht man sie einzeln oder man deckt eine Strasse. Nur selten sieht man, wo und wie sie wohnen.
Das ganz Normale ist, dass irgendwo in einer Wiese oder wo ein Loch hat im Boden und dort gehen sie und aus und das Nest ist unterirdisch. Und dann, wenn es geregnet hat und die unterirdischen Gänge stürzen ein, dann tun sie das aus, machen sie einen Auswurf und dann gibt es ein kleines Hügel einmal. Da gibt es Arten, die können Hügel machen und manchmal machen sie auch nicht. Und die bekanntesten sind natürlich dann die Angehörigen von der Gruppe von der Roten Waldameise. Wir haben ja 8 Arten in der Schweiz. Und die machen dann Materialhügel, wie man es kennt.
Einzelgänger gibt es keine unter den Ameisen. Sie leben alle im Kollektiv und bilden Staaten. Das fängt an mit einer Königin, die auf ihrem Hochzeitsflug begattet wird, sich einen Wohnort sucht, ihre ersten Eier legt, Larven füttert, die sich nachher verpuppen. Dann ist die Stadt gegründet.
Sobald die erste Arbeiterin schlüpft, also die erste Nachkommen, ist eigentlich die Kolonie geboren. Und von dann weg tut sich die Königin auch zurücknehmen. Also die schlüpfenden Arbeiterinnen übernehmen dann nach und nach eigentlich alle Arbeiten, was es gibt im Nest, außer dem Eierlegen natürlich. Also die Königin tut dann nachher nur noch Eier legen und mit ihren Duftdrüsen dann die Stimmung beeinflussen im Nest.
Auf das kommen wir noch zurück. Eine andere Variante von Staatengründung ist, dass eine Jungkönigin sich ein paar Arbeiterinnen aus ihrem Mutterstaat schnappt, auszieht und dann einen neuen Staat gründet. Das gibt dann riesige Kolonien.
Die Art und Weise von Koloniebildung die führt dann oft dazu, dass nämlich die Tochter- und Mutternester, also es gibt dann mehrere Tochternester, kann es dann geben, dass die noch Kontakt behalten, dass Arbeiterinnen von Nest zu Nest hin und her gehen und auch gehen können, dass nicht als Fremde quasi erkannt werden, sie auch nicht sind. Und dem, wenn so die Kommunikation und der Austausch noch erhalten bleibt, dann redet man von einer Superkolonie. Das gibt dann Fälle, wo es mehrere Quadratkilometer Waldfläche im Jura beispielsweise festgestellt bei den Gebirgswaldameisen, die es dort hat.
Die grösste Ameisenkolonie weltweit hat ein Schweizer Forscher entdeckt. Sie ist fast 6'000 Kilometer lang und geht von italienischen Riviera bis in den Nordwesten von Spanien. Sie besteht aus mehreren Millionen Nestern. Und dann gibt es auch noch Ameisen, die quasi ein unfriendly Takeover machen. Vergleichbar mit der Strategie des Kuckuck.
Sie dringt in ein Nest von einer fremden Art und versucht, das Nest zu übernehmen. Und schlussendlich gelingt es ihnen dann meistens, die angestammte Nestkönigin umzubringen. Und dann ist es meistens leichter, weil die Ameisen haben dann keine eigene Königin mehr und sind dann vielleicht ein bisschen verzweifelt. Und dann kommt die wie zum Sagen, ja, ich bin ja da und fängt an, Eier zu legen. Und die Eier werden dann tatsächlich von den Arbeiterinnen, von den artfremden Arbeiterinnen, wohlverstanden, angenommen, gepflegt und aufgezogen.
So. Der Staat ist gegründet. Und jetzt ist es wichtig, dass die Abertausenden von Ameisen miteinander kommunizieren können, dass alles mehr oder weniger reibungslos klappt. Das machen sie mit ihren Fühlern, die sie einander berühren. Vor allem aber mit dem Duft.
Taktil kann man auch noch mit dem Nachbarn, aber geruchlich, das dringt durch das ganze Nest, das geht. Und es wird einfach mit diesen verschiedenen Geruchsstoffen, sie haben ganz viele Drüsen, so eine Ameise. Also jede Drüse kann zumindest einen Stoff aus das andere. Und dann das Mischungsverhältnis ist ja auch die Information nicht nur. Letztlich wird einfach eine Stimmung quasi mit dem übertragen. Muss ich vielleicht so vorstellen, die Ameisen haben verschiedene angeborene Verhaltensprogramme. Also ich sage jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, Nest bauen, Brut pflegen, Nahrung suchen, Find abwehren oder andere Nester überfallen. Wenn zum Beispiel eine Ameise sieht, ein Loch im Nest und dann tut sie einen Stoff aussenden und die anderen merken das, sagen, oh, da ist etwas, da muss man ein Nest bauen. So wird kommuniziert.
Es gibt eine Arbeitsteilung, die angeboren ist. Die Königin legt Eier, sie hockt über 20 Jahre im Dunkeln vom Hügel und legt ein Ei nach dem anderen. Das Männchen, das sie begattet hat, stirbt kurz nachher, hat seine einzige Mission erfüllt. Alle anderen Arbeiten verrichten Nomen ist Omen, die Arbeiterinnen vom Staat. So eine Arbeiterin wird im Schnitt etwa 2 Jahre alt. Was sie für eine Arbeit macht, hat viel mit ihrem Lebensalter zu tun.
Eine ganz frisch geschlafene Ameise in den ersten Tagen, vielleicht Wochen von ihrem Leben, wird sie vor allem Brutpflege betreiben. Und dann vielleicht mehr Nest bauen. Wobei, wenn dann wirklich wieder Brutpflege nötig ist, dann können sie jederzeit wieder zurück. Oder? Der Aussendienst, also Nahrung suchen, weit ab vom Nest, das machen eigentlich im Normalfall die ältesten Ameisen. Ich kann sagen, kurz vor dem Tod, warum? Weil das ist eine sehr gefährliche Tätigkeit. Es hat Räuber draussen. Das Risiko zu sterben ist gross und darum verschiebt man das aufs Ende des Lebens, wo man sowieso bald stirbt. Weil wenn man es am Anfang macht und stirbt, dann kann man weder Brutpflege noch Nestbau und all das machen. Und wenn man es umgekehrt macht, ja, dann hat man das andere alles schon gemacht.
Auch Krieg führen die ältesten Ameisen. Auf den Krieg kommen wir noch zurück. Ameisen sind stark, sehr stark. Sie mögen locker das Zehnfache von ihrem Körpergewicht ins Nest schleppen. Das wäre, wie wenn eine Frau ein Klavier in den obersten Stock von einem Hochhaus schleppen würde, notabene allein. Öppe ist aber auch einer Ameise etwas schwer und dann wird zusammengeschleppt, sagt Rainer Neumeier.
Bei grösseren Insekten und so sieht man das viel, dass so zu einem Dutzend oder so die dann heimschleppen. Ja.
Wenn man zuschaut, macht das einen koordinierten Eindruck?
Überhaupt nicht. Nein, das sieht recht chaotisch aus. Da zerrt jede so ein bisschen dran rum und fast in alle Richtungen zeitweise. Aber dann korrigiert sich wieder ein bisschen und irgendwie mit der Zeit kommt es dann doch an. Also es ist im Vergleich jetzt zu Menschen schon ineffizient, aber sie haben Zeit. Es ist ja eine grosse Beute. Es lohnt sich gleich und es geht.
Aha. Ameisen schaffen also gar nicht immer so vorbildlich zusammen, wie man es uns in der Primarschule gesagt hat. Sie sind gar nicht so effizient. Und Ameisen sind auch nicht so fleissig, wie man denkt, wenn man vor einem Ameisenhaufen steht und zwimmeln sieht.
Es ist sicher nicht so die totale Effizienz, die ein Vorbild ist für die menschliche Gesellschaft. Wenn Sie da mal anschauen, ganz bestimmte Ameisen, oder? Dann jetzt schaue ich mal an, was macht die in den nächsten 5 Minuten. Dann ist es doch so, dass in sehr vielen Fällen mir das Gefühl hat, die weiss gar nicht, was machen. Die geht einmal ein bisschen dort, ein bisschen dahin und dann putzt sich wieder. Und das ist vielleicht auch der Einfluss von verschiedenen Geruch, wo gerade die Stimmungen, die im Nest herrschen, oder? Ein Teil hat vielleicht gerade etwas Interessantes gefunden. Andere finden, ja, jetzt muss man aber da beim Nest etwas reparieren. Also wenn dann einmal wirklich etwas los ist, wo ganz überwiegt, oder über einen Notfall, dann gibt es eine Aufregung und machen dann schon alles gleich. Aber also im Normalfall sieht man einfach, es ist sehr ineffizient, auch dort zum Teil. Die einzelnen Ameisen. Das Ganze, interessant, wie es funktioniert eben dann doch.
Tatsächlich schaffen die Ameisen intensiv zusammen in einem Staat. Alles, was sie machen, ist für die Gemeinschaft. Etwas, was seit jeher fasziniert. Auch der Rainer Neumeier.
Man wundert sich ja immer, dass die Ameisen so doch zusammenheben im Nest, dass eine gewisse Opferbereitschaft da ist. Also wenn man da die Hand anlegt und dann attackieren sie die und riskieren ihr Leben. Also, und dann kann man sich fragen, warum. Und man stellt einfach fest, dass genetisch sie sind. Das sind ja alles Verwandte, das sind ja alles Geschwister, die Arbeiterinnen. Und die Geschwister, die sind einfach enger verwandt als bei uns Menschen, Säugetier, Wirbeltier.
Wir Menschen haben jeden Chromosomensatz doppelt, also auch unsere Eltern. So gibt es eine ziemlich zufällige Mischung bei den Genen der Kind. Statistisch gesehen sind wir genetisch 50% verwandt mit unserer Schwester, unserem Bruder. Bei Ameisen ist die Verwandtschaft grösser, nämlich 75%. Und das liegt am Vater. Er gibt allen Arbeiterinnen in einem Staat die tupfgleichen Chromosomen weiter. Eine Art Vetterli-Wirtschaft, also ist der Grund vom Zusammenheben. Blut ist dicker als Wasser. Ameisen von einem Staat sind extrem nah miteinander verwandt, darum unterstützen sie einander. Nicht, weil sie gescheiter oder sozialer sind als wir Menschen. Trotzdem sagt ein uraltes chinesisches Sprichwort:
«Geh hin zur Ameise und werde weise.»
Und so kommt, dass immer wieder Forscher die Ameisen mit Menschen vergleichen. Für Furore gesorgt hat kürzlich diese Studie. Ameisen können eine Pandemie besser verhindern als wir Menschen. Wenn eine Ameise merkt, dass sie krank wird, geht sie an den Rand des Nestes, dass sie die anderen nicht ansteckt, stellt sich quasi selber unter Quarantäne im Interesse von ihrem Staat, von ihren Schwestern. Der Biologe findet es logisch.
Man muss eben vergleichen mit eineigen Zwillingen. Die tun auch sehr viel an sich gegenseitig denken und Geschwister die mehr als irgendwelche Leute auf der Straße. Das sind eigentlich Geschwister, oder? Und das dünkt mich jetzt nichts Sensationelles. Letztlich ist es nachvollziehbar.
Noch eine andere Studie macht in diesen Wochen Schlagzeilen. Ameisen stecken nie in einem Stau. Im Gegensatz zu den Menschen, die am Gotthard stehen. Das Fazit der Studie: Ameisen marschieren im Gleichschritt in einem konstanten Tempo, stellen vorbildlich das Kollektive für Schiko über das Persönliche. Falsch, sagt eine andere Studie, und auch der Rainer Neumeier beobachtet nicht, dass sich Ameisen gescheiter oder gesitteter benehmen auf ihren Strassen.
Das mit dem Gleichschritt und konstanter Geschwindigkeit und sich nicht überholen, das habe ich eigentlich nicht beobachtet, beziehungsweise das Gegenteil. Aber dass es keinen Stau gibt, das schon. Aber den Vergleich kann man doch nicht machen. Man darf doch nicht vergleichen eine Ameisenstrasse mit einer menschlichen Autostrasse. Man muss doch vergleichen, wenn schon, eine Ameisenstrasse mit einer menschlichen Fußgängerzone. Dort habe ich eigentlich auch noch nie einen Stau gesehen, oder sie schon. Also das ist doch der Vergleich, oder? Und warum dann, dass es keinen gibt, das ist klar irgendwie. Man weicht sich aus, ein Körperkontakt ist kein Blechschaden. Manchmal gibt es einen Stau, der über keinen wird, dass eine Ameise irgendetwas fliegen lässt. Und die beschäftigt sind, die gehen einfach über das über.
Der Vergleich Ameisen-Mensch hinkt etwa die sogar gewaltig. Aber Parallelen gibt es. Zum Beispiel eben bei den Ameisen, die wie Bauern arbeiten. Wie Bauern Kühe melken, melken die Ameisen Blattläuse. Und wie Bauern ihre Kühe im Stall haben, überwintern die Ameisen die Eier von diesen Läusen in ihren Nestern. Auch Pflanzen und Pilze setzen die Ameisen ein. Zum Beispiel ihre Architektur beim Abstützen von ihren Bauten.
Bei diesen ihren Nestern tun sie irgendwelches so Pflanzenmaterial, auch so ein bisschen Heu, damit etwas bauen. Tun dann aber noch imprägnieren mit Zuckersaft von den Blattläusen, letztlich, die sie sammeln. Und das gibt dann so ein Gemisch, wo sehr gut Pilze, spezielle Pilze, darauf wachsen. Die Pilze, die stabilisieren dann das Ganze mit ihrem Geflecht, wo ja so Pilze, das sind keine Pilze mit Haut, oder? Aber die machen ein recht stabiles Gebilde, indem sie das durchwachsen. Und da setzen die also für die Architektur Pilze die Ameisen.
Erfinderisch beim Bauen, gnadenlos, wenn es um die Interessen des Staates geht. Beim Vergleich von Menschen und Ameisen streift man auch düstere Kapitel der Menschheit. Es gibt bei uns Ameisen in bergigen Föhrenwäldern, die Sklaven machen und halten.
Es gibt den Fall von Arten, die, wenn sie schon ihr Nest haben, dass sie einen Teil der Arbeiterinnen schafft, so wie eine Horde bildet, einen Raubzug, und sie gehen dann auf die Jagd. Also sie gehen auf der Suche nach artfremden Nestern und rauben dort die Puppen rauben und heimtragen. Und die schlüpfen aus im artfremden Nest und merken es aber nicht und fangen dort an zu arbeiten, wie wenn es bei sich die Heime noch wären. Und das sind dann Sklaven.
Auch Kriege werden geführt. Hinter diesen Krieg zwischen den Ameisen steckt Ähnliches wie bei unseren Krieg. Es wird zum Beispiel um ertragreiches Land gekämpft.
Das sind dann nachbarschaftliche Auseinandersetzungen, die zum Teil auch ritualisiert sind bei gewissen Arten, wo man dann gar nicht richtig kämpft und so eine Grenzlinie macht und schaut, dass der andere nicht reinkommt und so Skiangriff. Aber es gibt auch spezielle Situationen, Nahrungsknappheit, Überbevölkerung aufgrund von mal viel Nahrung im letzten Jahr oder so, wo es dann zu ganz massiven Kriegen gibt, bis hin dann zu vollständige Zerstörung vom anderen Nest. Also dass es dann sogar fressen, Brut und alles. Und ausräumen auch die Vorräte und so.
Die Die Ameisen bringen einander gegenseitig um, vertreiben ganze Völker aus ihren Staaten. Ein ganz anderer Krieg führen wir Menschen gegen die Ameisen.
Die Ameisen gehen rein, fressen den vergifteten Köder, nehmen den auf und weil die Giftwirkung so langsam ist, können sie es noch heimtragen. Die vergiftet dann eigentlich das Volk so.
Was machen, wenn plötzlich Ameisen in unsere Wohnungen eindringen? Praktische Lösungen gibt es nach der Heidi Happy mit Fulltime Running.
Packing my stuff on out of house. After all my plans are doused, I guess I'll be gone for a while. Found a home I wanna try. Full time running, my life has started. This goes beyond what I expected. Full time running, my life has started. This goes beyond what I expected. I focused way too much on you. I just forgot what there's to.
Mit dem Förster Ameisen auf ihrem Hügel im Wald zu beobachten, ist herrlich interessant. Und noch faszinierender wird es, wenn der Biologe erklärt, wie die abertausenden Ameisen zusammen funktionieren. Ameisen, die daheim in der Küche über das Gumpfi-Brot spazieren, sind weniger lustig. Ihr hört Input, eine Sendung über Ameisen. Wenn die uns belästigen, kommt Isabel Landau ins Spiel, die bei der Beratungsstelle Schädlingsbekämpfung vor Stadt Zürich arbeitet. Auf ihrem Tisch hat es ganz viele Ameisen. Tote Ameisen, die auf Nödeln aufgespießt, ordentlich beschriftet in Glaskästen sind. Lebende Ameisen gibt es hier auf der Beratungsstelle im zweiten Stock vom grossen Bürohaus mitten in der Stadt nur, wenn jemand mal eine zeigen kommt. Oder?
Es gibt auch ab und zu, dass Leute aus dem Bürohaus zu uns kommen und erzählen, eben, sie haben Ameisen. Das ist letztes Jahr zum Beispiel passiert. Bei Büros im Parterre unten, die hatten auf einmal Ameisen drin.
Was war das für eine Ameise, die sich da unten im Haus eingenistet hat?
Das war eine Rasameise, die selten in die Häuser kommen. Die sind einfach in die Büro gekommen. Die haben im Trottoir, im Teer, also am Hausrand hat es Löcher gehabt und dort konnten sie ein Nest machen.
Und wo die Ameisen hier im Parterre auftaucht sind, sind die logischerweise hier in den zweiten Stock zu ihnen gekommen. Hat man denn die bekämpft? Wie hat man die bekämpft?
Also, in vielen Fällen kommen die Ameisen nur vereinzelt rein und dann kann man mal ein bisschen schauen und irgendwann löst sich das Problem von selber. Bei dem Fall haben wir versucht, Kröder auszulegen. Die sind nicht gross in die Kröder gegangen, aber das Problem hat sich gelöst.
Das Haus hier, Ihres Büro, ist ameisenfrei wieder, außer diesen aufgespiessten Objekten?
Ja, momentan schon. Auf jeden Fall zu uns hat es noch nie ein paar Ameisen geschafft. Also einfach also von außen einzudringen, wo irgendwo also Ameisen, die ein Nest haben. Aber was wir mal hatten, das waren Ameisen, die wir mit einer Pflanze reingebracht haben. Und die Ameisen sind mehrere Monate sind die bei uns im Büro spaziert.
Aber die hat man nicht bekämpft. Also die haben sie einfach so als Mitbewohner akzeptiert.
Ja, ja, genau. Und wir haben einfach mit ihnen gelebt.
Isabel Landau findet es wichtig, dass man mit Nachsicht und Augenmaß hinter das Problem Ameisen geht.
Meine Motivation, hier zu arbeiten, ist ja nicht, Viecher umzubringen, sondern die Leute zu beraten über Tiere, die häufig einheimisch sind und auch ein bisschen aufklären und sagen, nicht alles, was sich bewegt, muss ja gerade bekämpft werden. Eigentlich empfehle ich die Ameisenbekämpfung nur in Innenräumen, nicht von aussen. Ameisen sind einheimische Tiere und gerade im Fall von Gartenplatten, wenn das Nest dort drunter ist, wenn man ein Volk bekämpfen tut, dann ist allerspätestens im nächsten Frühling das nächste Volk da. Die Lebensräume werden genutzt und Ameisen sind sehr häufig. Da kann man nicht erwarten, dass wenn mal ein Nest zerstört ist, dass nachher die Ameisen nicht mehr auftreten.
Fachfrau sagt also, Ameisen sollte man nur im Haus bekämpfen. In jedem Haus kann es Ameisen geben, in jedem Stockwerk. Verhindern kann man es nicht.
Es gibt kein Haus, das ameisendicht ist. Also ich höre immer wieder, dass Leute versuchen, alles Mögliche abzudichten. Das funktioniert vielleicht bei einzelnen Räumen schon. Also man kann sagen, gut, bei der Küchenkombination, wo ich nicht das Ameisen führen kann, kann man dort überall versuchen, mit Silikon abdichten. Aber wenn Ameisen in einen Raum kommen, dann finden sie irgendwo einen Weg.
Wenn man Ameisen als Mitbewohner hat, dann sieht man Einzelne, die durch die Wohnung rasen oder eine ganze Strasse, die es wohin führt. Die Nester sind unsichtbar, versteckt in den Wänden und Böden.
Die tun natürlich die Hohlräume einerseits nutzen fürs Nest und dann nachher können sie aber auch gewisses Isolationsmaterial so bearbeiten, dass es halt eine gute Neststruktur gibt. Also Styroporplatten zum Beispiel können total verlöchert werden oder auch gewisse andere Isolation, Korkisolation und Isolation, die man häufig früher gebraucht hat, zum Abdecken für Flachdächer oder Terrassen, die werden gerne benutzt. Und das gibt dann so ein braunes Mehl, das dann eventuell auch innen kann in Hüfen anfallen kann, also so quasi Baugrube.
Ist es auch so, dass wirklich Häuser ins Wanken könnten geraten durch Ameisen?
Es ist mir kein Fall bekannt, wo ein Haus je eingebrochen ist. Meistens ist ja auch der Schaden lokal, also auch bei der Isolation, das sind nicht über viele Quadratmeter, sondern ein paar wenig, vielleicht höchstens Quadratmeter. Dann gibt es aber Trossameisen, die können in intakten Holzbalken, also in trockenen Holzbalken, ihr Nest machen. Und die verlöchern den Balken natürlich auch. Mir ist kein Fall bekannt, wo wirklich dann der Balken eingebrochen ist.
Ein Ameisennest kann ein, aber auch 10 Meter vom Ort weg sein, wo die Ameise in der Wand verschwindet. Zum Ameisennest finden, muss man die Wände reissen. Um das Elend bei Wurzeln packen, muss man aber nicht so weit gehen. Es gibt eine einfache Methode für einen Königinnenmord. Das Zauberwort heisst Köderdose.
Im Fall von Ameisen gibt es ja die Köderdose. Die Ameisen gehen rein, fressen den vergifteten Köder, nehmen den auf und weil die Giftwirkung so langsam ist, können sie es noch heimtragen, können sie den Larven verfüttern und der Königin. Also die wissen ja, wo das Nest ist und die vergiftet dann eigentlich das Volk so. Und dort ist das Insektizid sehr gut versteckt. Also das ist nicht erreichbar für Kinder, nicht erreichbar für Haustiere. Und eigentlich muss man eigentlich nicht so Skrupel haben, so eine geschlossene Köderdose aufzustellen, die kleine Löcher hat, wo die Ameisen reingehen können und den Köder fressen.
Solche Köderdosen gibt es für ein paar Franken in der Drogerie. Man stellt sie entlang vor Ameisenstrasse auf. Wenn man einfach das Loch verstopft, wo die Ameisen drin verschwindet, verschiebt man das Problem noch.
Es wird nicht die Ameisen, die Königinnen und Männchen daran hindern, trotzdem irgendwo versuchen, vorzukommen. Das heisst, man hat es dann vielleicht im Stock oben dran.
Isabel Landau propagiert Köderdosen mit Insektizid im Kampf gegen die Ameisen. Hausmittel nützen sie schon auch, sagt sie. Auch Backpulver, wo viele Leute darauf schwören.
Das Backpulver ist rein chemische Barriere. Also die Ameisen bauen ja immer so Duftstrassen und entlang von denen orientieren sich und laufen. Und wenn man so Backpulver drüber streut, tut man die einfach unterbrechen. Es ist nicht so, dass die Ameisen das Backpulver fressen tut und erst recht tut sie nachher nicht explodieren, weil beim Backpulver braucht es immer Hitze, oder? Also, das funktioniert nicht. Also, ich würde jetzt eher Mehl nehmen. Mehl gibt es in jedem Haushalt in grosser Menge.
Mit Pulver versperrt man den Ameisen den Weg. Mit Duft kann man die Ameisen verwirren.
dann gibt es eben all die Essenzen, die man braucht. Weil sich ja Ameisen über Duft orientieren, kann man sie natürlich auch mit Duft ganz gut abhalten. Also die einen Leute erzählen von irgendeinem guten Wichsi, oder, wo man Böden pflegen tut. Dann gibt es so Zitronenessenz oder Nägeliöl zum Beispiel. Nur Nägeli finde ich halt, ist schon extrem im Geruch. Also man muss ja dann auch noch drin leben können.
Auch Lavendel oder Parfüm würde nützen, um die kleinen Viecher zu verwirren. Die Hausmittel schrecken unmittelbar ab. Das Nest aber brauchen sie nicht. Wenn einem Ameisen über Jahre in rauen Mengen das Leben in der Wohnung schwer machen, empfiehlt Fachfrau Profis. Zahlen muss der Hausbesitzer.
Grundsätzlich ist natürlich der Hausbesitzer verantwortlich für Schäden am Haus, wo der Mieter nichts dafür kann. Und aber eine gewisse Belästigung oder ab einem gewissen Mass von Ameisen, die über längere Zeit im Haus auftreten, empfehle ich auch eine Schädlingsbekämpfungsfirma. Und für das muss der Hausbesitzer aufkommen.
Wie findet man so Profis? Also wenn man Ameisen eingibt im Internet, dann kommen 100 so Schädlingsbekämpfungsprofis. Sind die alle gut oder gibt es da irgendwie einen Qualitätsstandard oder so?
Ich empfehle halt immer, wenn man eine Firma braucht, dass man vielleicht mehrere Leute anruft, dass man eine zweite Offerte kommen lässt. Was man vielleicht kann fragen kann, ist, seit ein paar Jahren braucht es eine Zulassung. Die wird vom Bundesamt für Gesundheitswesen wird die ausgestellt für professionelle Schädlingsbekämpfung. Das kann man auf jeden Fall fragen, ob jemand die Zulassung hat. Das finde ich wichtig.
Merkblätter zur Bekämpfung von Ameisen gibt es auf der Homepage deres3.ch. Es gibt eine Ameisenart, die immer Profis dahinter müssen. Pharao-Ameisen heisst sie. Sie ist gelb, deutlich kleiner und schlanker als die übliche Ameise. Die Pharao-Ameise ist keine Einheimische, sie ist eingeschleppt worden, erzählt der Biologe Rainer Neumeier.
Sie ist im 19. Jahrhundert schon eingewandert, mehr oder weniger von Indien, oder was man damals Indien genannt hat, und hat sich dann vor allem ausbreitet in den Städten und ist auch heute noch eine Art, die jetzt Klimawärmung vorbehalten, aber bis jetzt außerhalb von menschlichen Gebäuden sich nicht kann fortpflanzen in Mitteleuropa. Aber in den Gebäuden da arrangiert sie sich manchmal noch ganz gut.
Die munzig Pharao-Ameisen nisten zum Beispiel in Steckdosen, elektrischen Geräten oder Warmwasserleitungen und verbreitet sich extrem, befällt ganze Wohnblöcke oder Quartiere.
Das Problem ist häufig eben, dass nicht nur ein Haus, sondern ganze Häuser Ziele können befallen sein. Und wir in der Stadt Zürich haben halt den Vorteil, dass wir mit anderen Hausbesitzern nachher Kontakt aufnehmen, schauen, wie weit geht der Befall und dann sicherstellen, dass der gesamte Befall in der ganzen Häuserreihe auch wirklich getilgt wird.
Köderdosen nützen nicht gegen Pharao-Ameisen. Man braucht immer Profis, um sie zu bekämpfen. Gefährlicher als einheimische Ameisen aber sind sie eigentlich nicht.
Also im normalen Haushalt leben, sind sie in dem Sinn nicht gefährlich, als dass sie einem krank machen. Es sind ja auch keine krankmachenden Keime im Haus normalerweise. Anders ist es natürlich in Altersheimen oder in Spitälern, wo man sie sehr fürchten tut, weil sie dann können auch gefährliche Keime verschleppen. Und weil sie so klein sind, können sie überall rein. Also so, es wird beschrieben, dass sie unter Gipsverbände gehen, dass sie in Sterilpackungen hineingehen und so weiter.
Bei Pharao-Ameisen kennt Isabel Land auch keine Gnade. Bei dieser Art ist das Ziel eine Ausrottung. Es ist eine eingeschleppte Ameisenart, die in unserem Breitengrad nichts verloren hat. Entdeckt hat sie übrigens der berühmt-berüchtigte Schweizer Ameisenforscher Auguste Forel, der bis vor kurzem zusammen mit den winzigen Tierchen unsere Tausigernoten ziert hat. Eine Pharao-Ameise ist ihm 1902 in einem Hotel zu Genf über sein Messer spaziert. Auf unsere Natur hat Pharao-Ameisen keinen Einfluss, weil sie nur in geheizten Räumen überleben kann. Anders ist es bei einer anderen zugewanderten Art.
«Die Killer-Ameise kommt»,
hat eine Gratis-Zeitung vor ein paar Monaten geschrieben. Aus dem Osten kommen aggressive Ameisen, die alle Einheimischen rundherum verdrängen. Der Rainer Neumeier hat genau so eine spezielle Gartenameise als allererste vor 2 Jahren in der Westschweiz entdeckt. Seine Beobachtung tönt weniger bedrohlich.
Also dort in Genf, bei Genf, wo ich sie gesehen habe, habe ich sie jedenfalls zusammen mit anderen Ameisen auf einer Industriebrache gefunden. Und dort könnte ich also nicht behaupten, dass sie andere Ameisen verdrängt hätte, wie man da kann Geschichten lesen in den Zeitungen. Das heisst nicht, dass es an anderen Orten nicht so ist, aber bei uns ist es jedenfalls noch nicht so.
Wenn einheimische Ameisen aussterben wegen einer fremden Art, findet das der Biologe Schad und Schutzmassnahmen angebracht. Er relativiert aber die Idee, dass alle fremden Ameisenarten ein riesiges Problem sind.
Ärgerlich ist es ja immer, wenn sie vom Mensch eingeschleppt worden sind, was vermeidbar gewesen wäre, aus Leichtsinn, sagen wir mal Küngel auf Australien und all die Beispiele, die historischen, die man kennt. Und das ist natürlich sicher etwas, was man nicht machen sollte, um zu vermeiden. Aber wenn eine Art natürlicherweise einfach vom Osten vorrückt, dann ist das nebenbei eben auch ein natürlicher Vorgang. Und man muss das vielleicht einfach dann stoisch hinnehmen.
Beobachten, staunen und schauen, was passiert. Das machen der Biologe und auch der Förster vor seinem Waldameisenhügel. Fasziniert von dem munzigen Insekt, das Parallelen zu uns hat. Vom Insekt, das fleissig am Arbeiten ist, aber sich dann doch ab und zu auch an Pause gönnt und wo nur darum so kooperativ schafft, weil es verwandt ist mit den anderen im Staat. Bemerkenswert, auch Isabel Landau von Schädlingsbekämpfung rottet Ameisen daheim nicht aus, sondern lebt mit einem grossen Volk zusammen.
Wir haben so ein Terrasse und dort drunter in dieser Isolation sind die und die bringen immer Massen von Isolationsmaterial rein. Zwei oder drei Zimmer sind dann betroffen und ich habe mich noch nicht entschieden, die zu bekämpfen im Moment.
Und warum machen sie nichts?
Also ich finde es interessant und sie haben also unsere Familie noch nicht so belästigt. Die Ameisen findet man sehr selten in Innenräumen. Nur das Material, halt das Aushubmaterial finden wir. Und es hat uns einfach noch nicht genug gestört. Die Ameise ist nicht a priori ein Schädling. Die Ameise ist ein heimisches Insekt und sehr wichtig im ökologischen Gefüge. Und wir haben viele Ameisen. Und also Ameisen kann man nicht aus der Umgebung des Menschen einfach verbannen.
Input. Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.